Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Europa blickt heute auf die Slowakei, denn dort entscheidet sich, ob eine wichtige Reform im Kampf gegen die Schuldenkrise in Kraft treten kann, die milliardenschwere Ausweitung des Euro-Rettungsschirms. Das kleine Land ist das letzte von 17 Staaten mit der europäischen Gemeinschaftswährung, das noch Ja sagen muss. Doch die Regierungskoalition in Bratislava steht vor dem Aus. Unmittelbar vor der Abstimmung war keine Mehrheit in Sicht.
Auf sie schaut heute ganz Europa. Doch dieses Blitzlichtgewitter hätte sich Iveta Radičová gern erspart. Bis zum Schluss versucht die slowakische Premierministerin, ihren Koalitionspartner noch zu überzeugen, für den erweiterten Rettungsschirm zu stimmen. Doch ein schnelles Ja wird es vermutlich in Bratislava nicht geben. Ein letzter Appell der Christdemokratin, vor allem an ihren neoliberalen Koalitionspartner. Ich wende mich in dieser Situation eindringlich an Sie. Sie müssen abwägen, was hilft unseren Bürgern? Was hilft, das Vertrauen in die Slowakische Republik zu verbessern? Doch ihr Koalitionspartner Richard Sulik bleibt beim Nein. Die Neoliberalen wollen selbst, wenn die Regierung dadurch platzt, nicht für den erweiterten Rettungsschirm stimmen. Die Debatte zieht sich bis in den Abend. Im Parlament wiederholt Sulik noch einmal gebetsmühlenartig seine Argumente. Wir wissen doch, dass der Rettungsschirm nicht vorübergehend sein wird. Wir werden mit ihm Banken retten und Staatsanleihen kaufen. Und mit dem zweiten Griechenland-Kredit wird man doch alle Grundsätze über Bord werfen. Ganz Europa blickt gespannt auf das Parlament in Bratislava. Den Slowaken werden diese Blicke langsam unheimlich. Immer wieder hört man hier Stimmen gegen den Rettungsschirm. Doch ein Sündenbock in Europa wolle man auch nicht sein. Die Debatte dauert noch immer an, doch alle rechnen damit, dass es ein Nein hier in Bratislava zum Rettungsschirm gibt. Es wäre aber ein Nein-Aber, denn es könnte einen zweiten Wahlgang in den nächsten Tagen geben. Die oppositionellen Sozialdemokraten haben angekündigt, dann mit Ja zu stimmen, wenn es Zugeständnisse für sie gibt. Zugeständnisse in der Form von Neuwahlen oder einer Regierungsumbildung, wo sie dann an der Regierung beteiligt wären. So schnell klar ist, welche Zugeständnisse sie bekommen, dann kann es diesen zweiten Wahlgang geben und dann würde aus dem Nein von heute ein Ja werden.
Auch eine andere wichtige Entscheidung in der Euro-Schuldenkrise steht noch aus, die über weitere Hilfen für das von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Griechenland. Die Troika der Geldgeber, EU, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds, hatte Athen dafür Bedingungen gestellt, allen voran eine strikte Sparpolitik. Heute haben die Kontrolleure der Geldgeber eine erste positive Bewertung abgegeben. Griechenland kann damit auf weitere Milliarden hoffen, möglicherweise Anfang November.
Er hat in den letzten Wochen ganz genau hingesehen. Matthias Mors ist einer der drei Kontrolleure der Troika. Er hat mit Regierungsmitgliedern gesprochen und die Reformmaßnahmen der großen Behörden überprüft. Obwohl die Griechen die Sparvorgaben in diesem Jahr nicht einhalten können, fällt der EU-Kontrolleur ein weitgehend positives Urteil.
Es ist der griechischen Regierung gelungen, das Haushaltsdefizit von knapp 16% auf unter 10% zu drücken. Und das ist also schon beinahe als einmalig zu bezeichnen.
Eine Einschätzung, die der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos gerne hört. Er wiederum bezeichnete die Arbeit der Kontrolleure als ausgewogen, praktikabel und positiv. Alles andere als positiv beschreiben die Troika-Kontrolleure allerdings die wirtschaftliche Lage Griechenlands. Und die Zeit dränge. Längst überfällige Privatisierungen und weitere Reformen, vor allem in den Finanzämtern, müssten umgehend angegangen werden.
Unser Programm muss praktisch innerhalb der nächsten 2-3 Jahre umgesetzt werden. Und dann muss es so sein, dass diese Reformen so glaubwürdig sind, dass die Wirtschaft und dass die Finanzmärkte auch Vertrauen haben, dass Griechenland auf dem richtigen Weg ist.
In einer Mitteilung haben sich die Kontrolleure heute für weitere Hilfen ausgesprochen. Ob sich EU und IWF dieser Empfehlung anschließen und weitere 8 Milliarden Euro tatsächlich fließen, hängt von dem Bericht ab, den die Prüfer bis zum 24. Oktober verfassen.
Eine Einschätzung zur Troika-Empfehlung und der Abstimmung in der Slowakei, jetzt live von unserem Kollegen Rolf-Dieter Krause in Brüssel.
Dass die Troika weitere Zahlungen an Griechenland empfiehlt, kommt nicht unerwartet. Das Land wäre sonst zahlungsunfähig und das kann sich im Moment niemand leisten. Und am Ende wird die Slowakei die Reform des Rettungsschirms nicht stoppen, trotz der heutigen Hängepartie. Die Weichen dafür sind gestellt. Europa wäre sonst handlungsunfähig und auch das kann sich niemand leisten. Denn es geht längst nicht mehr um Griechenland. Es geht um Europas Banken und um ihre Bedeutung für die gesamte Wirtschaft. Und da sieht es offenkundig nicht so gut aus, wie es die sogenannten Stresstests vor Monaten vorgegaukelt hatten. Viele Banken müssen durch zusätzliches Kapital stabilisiert werden. Wie? Das will der Brüsseler Kommissionspräsident morgen darlegen. Er hat das heute sehr spontan angekündigt, aber nun ist man gespannt. Zurück nach Hamburg.
Die Führung der Ukraine unter Staatschef Janukowitsch gerät international unter Druck. Anlass ist das Urteil gegen die frühere Ministerpräsidentin Timoschenko. Ein Gericht verhängte 7 Jahre Haft wegen Amtsmissbrauchs. Die Verurteilung der ehemaligen Führungsfigur der Orangenen Revolution stieß nicht nur in Kiew auf Protest. Die Europäische Union erklärte, sie wolle das geplante Assoziierungsabkommen mit der Ukraine überdenken. Der russische Ministerpräsident Putin sagte, er verstehe nicht, wofür Timoschenko die Haftstrafe erhalten habe.
Kaum war das Urteil gegen Julia Timoschenko heute gesprochen, schlugen die Emotionen vor dem Gerichtsgebäude hoch. Die Miliz hatte größte Mühe, den Ansturm von tausenden Demonstranten abzuwehren, die schon seit den frühen Morgenstunden ausgeharrt hatten, um die Freilassung der berühmtesten ukrainischen Oppositionspolitikerin zu fordern. Julia, unsere Präsidentin, skandierten sie. Als Julia Timoschenko am Morgen neben Tochter und Ehemann Platz nahm im Gerichtssaal, ahnte sie schon, was sie erwarten würde. 7 Jahre Haft wegen Amtsmissbrauchs lautete das Urteil, wegen eines für die Ukraine nachteiligen Gasabkommens mit Russland, das sie als Ministerpräsidentin zu verantworten habe. Timoschenko reagierte noch im Gerichtssaal mit einer politischen Ansprache auf den Schuldspruch. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Urteil eigentlich von Präsident Janukowitsch gesprochen wurde. Es beweist, dass dieses Regime beseitigt werden muss. Aber das ist eine Aufgabe des gesamten ukrainischen Volkes. Ukraines Präsident Viktor Janukowitsch wies den Vorwurf einer politischen Einmischung in das Verfahren heute zurück. Das Urteil ist auf der Grundlage geltenden Rechts gesprochen worden, sagte Janukowitsch am Rande eines Staatsempfangs. Am frühen Nachmittag wurde Julia Timoschenko ins Gefängnis abtransportiert. Ihre Anwälte wollen gegen das Urteil Berufung einlegen.
Das Verfahren und das Urteil gegen Julia Timoschenko widersprechen so ziemlich allen europäischen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit. Und wer heute in die Gesichter der Demonstranten geschaut hat, der mag glauben, dass der Ukraine ein heißer Herbst ins Haus steht. Auch der Weg nach Europa dürfte steiniger werden. So oder so stehen der Ukraine schwere Zeiten bevor.
Israel und die radikal-islamische Hamas wollen sich angeblich auf einen Gefangenenaustausch verständigen. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen soll dabei offenbar auch der vor mehr als 5 Jahren verschleppte israelische Soldat Shalit freikommen, berichten Medien soeben. Derzeit berate das Kabinett in Jerusalem. Dabei solle über eine Liste auszutauschender palästinensischer Häftlinge entschieden werden. Dem israelischen Rundfunk zufolge sollen etwa 1.000 militante Palästinenser freikommen. Bundeskanzlerin Merkel will die Beziehungen zu Vietnam ausbauen. Im Gegenzug pochte sie bei einem Treffen mit Ministerpräsident Dunn in Hanoi auf die Einhaltung der Menschenrechte. Beide Regierungschefs unterzeichneten mehrere Abkommen. Dazu zählt eine sogenannte strategische Partnerschaft mit dem sozialistischen Land, das eine Marktwirtschaft anstrebt. Darin sichern beide Seiten ihren Unternehmen gegenseitig eine bevorzugte Behandlung zu.
Tempelbesichtigung in Hanoi, weit weg von den Problemen der Eurozone. Schon 2-mal war der Besuch der Kanzlerin verschoben worden, jetzt fand er statt. Vietnam legt großen Wert auf enge Zusammenarbeit, auch in Erinnerung an frühere gute Kontakte zur DDR. 100.000 Vietnamesen leben in Deutschland, sagt der Ministerpräsident. Weitere 100.000 waren früher dort. Sie haben eine Brückenfunktion und für die in Deutschland Lebenden wünschen wir uns auch mehr Hilfe bei der Integration. Eine strategische Partnerschaft, vor allem in Wirtschaftsfragen, wurde verabredet. Dazu gehört auch ein Rechtsstaatsdialog, also Hilfe beim Aufbau des Rechtsstaates in einem Land, in dem noch immer die Kommunistische Partei alleine herrscht.
Das bedeutet eben, wie ich schon sagte, dass wir auf der einen Seite rechtsstaatlich zusammenarbeiten wollen, um einfach die Investitionsbedingungen auch in Vietnam so zu gestalten, dass unsere Firmen Rechtssicherheit haben. Wir werden auch über die bürgerlichen Rechte sprechen Pressefreiheit und Meinungsfreiheit.
Ein deutscher Medizintechnikhersteller eröffnete heute ein großes Werk in Hanoi. Die Kanzlerin lobte die Investition in einer der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Region. Trotz Eurokrise, auch die außereuropäischen Beziehungen wollen gepflegt sein. Morgen fährt die Kanzlerin noch in die Mongolei. Dort soll ein Rohstoffabkommen unterzeichnet werden. Dabei geht es um die sogenannten seltenen Erden. Das sind Metalle, die für Hightech-Produkte benötigt werden und die bislang beinahe ausschließlich aus China kommen.
In Deutschland sorgt der Einsatz eines sogenannten Staatstrojaners weiter für Diskussionen. Die umstrittene Software wurde offenbar in mehreren Bundesländern zur Überwachung bei der Strafverfolgung verwendet. Die Innenministerien versichern, die Aktionen seien in allen Fällen rechtmäßig gewesen. FDP und Opposition fordern dennoch Aufklärung, denn die Software kann möglicherweise mehr Informationen liefern, als das Bundesverfassungsgericht erlaubt.
Ganz geheuer scheint sie dem bayerischen Innenminister doch nicht zu sein, die Späh-Software, die im Freistaat benutzt wurde. Alles rechtlich einwandfrei, hatte er gestern versichert. Nun stoppt er alle Online-Überwachungen, bis geklärt ist, ob es zu Rechtsverstößen gekommen ist. Gleichzeitig betont er aber:
Wir setzen uns vehement dafür ein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum wird. Und das bedeutet, dass wir konsequent eben auch vorgehen müssen, wenn gefährliche Straftäter das Internet zur verschlüsselten Kommunikation nutzen.
Viele Landesregierungen haben inzwischen bestätigt, dass bei ihnen eine ähnliche Software verwendet wird, allerdings restriktiver als in Bayern, wo nicht nur Internettelefonate überwacht wurden, sondern auch viele andere Computeraktivitäten. Unterdessen weist die Herstellerfirma der Software alle Verantwortung von sich. Sie erklärt,
dass wir maßgeschneidert nach den Wünschen der jeweiligen Behörde das programmieren, wobei Voraussetzung dafür auch ist, dass die Behörde versichert, wir haben einen Gerichtsbeschluss vorliegen, der genau diese Art von Überwachung erlaubt.
Die Bundesjustizministerin empfiehlt nun in ganz Deutschland, alle Online-Überwachungen ruhen zu lassen.
Ich denke, dass man im Moment doch ganz gut beraten ist, dass man von Ermittlungsmöglichkeiten und Maßnahmen so lange keinen Gebrauch macht, bis man ein ganz klares Lagebild und Einschätzungsbild auch hat.
Konkrete Angaben darüber, wie oft die Software bundesweit zum Einsatz kam, gibt es bisher nicht. Experten rechnen mit einigen Dutzend Fällen.
In Deutschland wird es vom kommenden Jahr an eine große neue gesetzliche Krankenkasse geben, die DAK Gesundheit. Sie entsteht durch den Zusammenschluss der Deutschen Angestelltenkrankenkasse DAK und der Betriebskrankenkasse BKK Gesundheit. Mit 6,6 Millionen Versicherten wird die Kasse die drittgrößte in Deutschland. Die Fusion soll Kosten sparen. Ein Personalabbau sei aber nicht geplant, so ein Sprecher der DAK.
Beim Gewerkschaftstag der IG Metall ist der Vorsitzende Huber mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. 96,2% der Delegierten stimmten für den Verbleib des 61-Jährigen an der Spitze der größten deutschen Einzelgewerkschaft. Zuvor hatte Huber allerdings eine Schlappe hinnehmen müssen. Er scheiterte mit seinem Vorschlag, den geschäftsführenden Vorstand der IG Metall von 7 auf 5 Mitglieder zu verkleinern.
In Berlin haben Mitarbeiter der Bahn weitere Brandsätze an Schienen gefunden. Einige waren unweit des gestrigen Fundortes in der Nähe des Hauptbahnhofs abgelegt. Weitere lagen am Grünauer Kreuz. Nach Angaben der Polizei ist die Bauweise identisch mit den gestern entdeckten Brandsätzen. Sie geht davon aus, dass alle zeitgleich deponiert wurden.
3 Brandsätze entdeckten Bahnmitarbeiter am Morgen an dieser S-Bahn-Strecke im Südosten Berlins. 2 weitere am Nachmittag unweit des Berliner Hauptbahnhofs. Wie gestern waren in allen Fällen Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit und einem Zeitzünder in Gleisnähe deponiert.
Ich gehe davon aus, dass aufgrund der Vorkommnisse der vergangenen 2 Tage die Bahnmitarbeiter natürlich sensibilisiert sind. Und im Rahmen ihrer täglichen Arbeit gucken sie noch genauer und haben glücklicherweise wieder einen Brandsatz entdeckt.
Die Polizei spricht von einer zusammenhängenden Anschlagserie und von reinem Glück, dass die meisten Zünder nass wurden und nicht funktionierten. Durch die Brandanschläge habe man den gesamten Personenverkehr lahmlegen, aber niemand gefährden wollen, schreibt eine linksextreme Gruppe in einem Bekennerschreiben im Internet.
Wenn ich einen Kabelschacht der Deutschen Bahn in Brand setze und damit die Signalanlagen außer Kraft setze, eventuell auch Weichen und Ähnliches, denn ist es von erheblicher Gefahr, die Behauptung der Selbstbezichtigungsschreiber, man habe so weit wie möglich keinen gefährden wollen, halte ich schlichtweg für verlogen.
Wegen der neuen Funde waren auch heute Bahnstrecken über Stunden gesperrt, zahlreiche Züge verspätet. Die Strecke Berlin-Hamburg, an der gestern Kabel gebrannt hatten, ist noch nicht wieder freigegeben. Reisende müssen hier wegen einer Umleitung längere Reisezeiten einplanen.
Zum 63. Mal ist in Frankfurt am Main die Buchmesse eröffnet worden. Sie ist das größte Branchentreffen von Autoren, Buchhandel und Verlagen weltweit. Bis Sonntag werden an Fach- und Publikumstagen etwa 280.000 Besucher erwartet. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr der Wandel weg vom gedruckten hin zum digitalen Buch. Als Gastland präsentiert sich Island.
Nach der offiziellen Eröffnung der Frankfurter Buchmesse besuchten Außenminister Guido Westerwelle und der isländische Präsident Ólafur Ragnar Grímsson den Pavillon des Gastlandes. Nur wenige Meter entfernt räumen in den Messehallen die rund 7.400 Aussteller aus über 100 Ländern bis zur letzten Minute ihre Regale ein. Das klassische Buch behauptet sich noch. Aber der digitale Wandel ist eines der wichtigsten Themen der diesjährigen Buchmesse. Obwohl seit Jahren angekündigt, hat das E-Book in Deutschland aber immer noch nicht den Durchbruch geschafft. Unter 1% liegt der Marktanteil hierzulande. Aber die Kinder werden das elektronische Lesen revolutionieren, so der Direktor der Buchmesse.
Das heißt, die Kinderbücher sind interaktiv geworden, die leben halt nicht mehr nur auf dem Papier, die leben auf dem iPad, die leben auf verschiedenen E-Readern, die leben auf den Computern. Und die Kinder sind die Ersten, die das adaptieren, die das aufnehmen, die das vorantreiben.
Ehrengast der Buchmesse ist Island, das Land der Sagas im Nordatlantik. Eine Neuübersetzung von 64 dieser Dichtungen findet sich hier ebenso wie Bücher und Videoinstallationen über das kleine Land. Gemessen an seinen 320.000 Einwohnern gibt es angeblich nirgendwo mehr Schriftsteller als in Island.
Es ist einfach selbstverständlich, dass es überall Bücher gibt. Und eben auch dadurch, dass jeder ja jemanden hat in der Familie, der schon mal ein Buch geschrieben hat, hat man auch so einen näheren Bezug dazu.
3 Tage ist die Messe den Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende ist die Bücherschau dann auch für das Publikum geöffnet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. Oktober.
Von Norden fließt kühle Luft heran und verdrängt die milde Luft aus Deutschland. An der sich langsam nach Süden verlagernden Luftmassengrenze kommt es zu teilweise kräftigen Regenfällen, während es von Norden immer freundlicher wird. Heute Nacht regnet es von Nordrhein-Westfalen über Sachsen bis in den Norden Bayerns zum Teil kräftig. Nördlich davon nur noch einzelne Schauer, hier und da klart es auf. Im Süden meist trocken und vor allem in Alpennähe auch Wolkenlücken. Dort scheint morgen zeitweise die Sonne, während das Band der ergiebigen Regenfälle etwas weiter nach Süden wandert. Im Norden mehr Sonne als Wolken und meist trocken. Der Westwind wird schwach bis mäßig, im Südwesten sowie im Norden auch frisch, im südlichen Bergland noch Sturmböen. Unter klarem Himmel heute Nacht örtlich 6, an Rhein und Main bis 15 Grad. Morgen im Dauerregen nur 10, am Alpenrand bei Sonne bis 20 Grad. Am Donnerstag vor allem südlich der Donau noch Regen, sonst neben Wolken und Nebelfeldern häufig Sonnenschein. Freitag und Samstag dann überall ruhiges und nach Nebelauflösung meist sonniges Wetter, allerdings deutlich kühler mit Frostgefahr in den Nächten.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Ringen um den Euro, der Abstimmungsmarathon in Bratislava sowie Erfolgsgeschichte in Liberia. Neue Friedensnobelpreisträgerin stellt sich zur Wiederwahl.